Deutschlandfunk Interview.
Im Folgenden geht es um sexuelle Gewalt, das sei als Triggerwarnung vorweggeschickt. Solingen, Münster, Bergisch Gladbach, Lüchte, das sind nur einige der Ortsmarken, die in den vergangenen Monaten für Verbrechen an Kindern standen. Sexuelle Gewalt an Kindern, vielfach dokumentiert per Foto und Video und vielfach auch mit anderen Akteuren über das Internet geteilt. Die Täterinnen und Täter und die Opfer leben in unser aller Nachbarschaft. Manchmal gibt es bei den zuständigen Jugendämtern sogar schon Hinweise darauf, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, und dennoch dauert es oft viel zu lange, bis das Leid der Kinder und Jugendlichen beendet wird. Manchmal ist es auch nur dem Zufall geschuldet, dass die Verbrechen ans Licht kommen. Angesichts der Häufung der Fälle in der letzten Zeit hat nun eine politische Diskussion über eine Verschärfung des Strafrechts begonnen, auf die insbesondere die CDU drängt. Die SPD hielt gestern zunächst dagegen. Gestern Nachmittag dann kündigte Justizministerin Christine Lambrecht an, über eine Verschärfung doch sprechen zu wollen, und zwar so schnell wie möglich. Insbesondere was die Ausweitung von Tatbeständen angeht. Über die Frage von Strafen und Prävention kann ich jetzt mit Julia von Weiler sprechen, Geschäftsführerin von Innocence in Danger Deutschland. Ziel der international agierenden NGO ist es laut eigener Beschreibung, den Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt und pornografischer Ausbeutung im Internet zu sichern. Einen schönen guten Morgen, Frau von Weiler.
Guten Morgen.
Frau von Weiler, nach Angaben des Bundeskriminalamtes gab es im vergangenen Jahr deutlich mehr Fälle, in denen sogenanntes kinderpornografisches Material verbreitet wurde. Wie erklären Sie sich das, dass trotz all der Arbeit, die ja verschiedene Organisationen leisten, das Problem nicht kleiner wird, sondern größer?
Ehrlicherweise wissen wir die genaue Dimension des Problems überhaupt nicht, gerade wenn es um die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen geht, weil das ist ein sogenanntes Kontrolldelikt. Das heißt, nur wenn die Polizei hinschaut und sucht, findet sie auch. Es ist immer noch, wie Sie so schön sagten, sehr dem Zufall überlassen und auch tatsächlich sehr dem Zufall überlassen, wie gut die Polizei ausgestattet ist und wie viel Zeit sie für im Augenblick zur Verfügung hat, um sich darum zu kümmern.
Diese Diskussion, die wir jetzt haben über härtere Strafen, können Sie die nachvollziehen?
Ich kann die nachvollziehen. Ich finde die auch wichtig. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass sie nicht des Pudels Kern ist und dass wir uns darauf auf gar keinen Fall reduzieren dürfen. Sie haben es gerade angesprochen. In vielen dieser Fälle gab es bereits Hinweise. Und ich finde, wenn es ein Systemversagen des Jugendamts und der Kinder- und Jugendhilfe gibt, dann müssen wir auch darüber reden und fragen, wie kann das besser ausgestattet werden.
Das Argument der Befürworter ist ja immer, dass härtere Strafen abschrecken könnten. Sehen Sie das?
Ich glaube da ehrlicherweise nur bedingt dran. Dennoch finde ich es absolut wichtig, vor allen Dingen in Bezug auf die Betroffenen, festzuhalten, dass Missbrauch und die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen nicht ein Vergehen, sondern ein Verbrechen ist. Das bedeutet, dass wir es als ein Verbrechen ansehen, wenn eine erwachsene oder ältere Person sich einem Kind nähert mit der Absicht, sich an diesem Kind sexuell zu erregen. Da finde ich es absolut richtig und legitim zu sagen, das ist ein Verbrechen.
Aber braucht man nicht auch einen gewissen Spielraum, um minderschwere Taten wie zum Beispiel das Versenden eines Nacktfotos bestrafen zu können?
Absolut, aber der Ermessensspielraum bleibt ja den Gerichten nach wie vor. Der bleibt im Übrigen auch den Ermittlern, gerade auch wenn es um Jugendliche oder junge Erwachsene geht, die untereinander intime Bilder oder Filme vielleicht verbreiten oder teilen. Das wird ja den Gerichten überhaupt nicht abgesprochen. Was ich viel wichtiger finde, ehrlicherweise, ist, dass Richter und Richterinnen in den Familiengerichten, aber auch in den Strafgerichten, die mit diesen Fällen zu tun haben, sich fortbilden müssen, dass sie begreifen müssen, wie die Dynamik in solchen Fällen ist und wie es Betroffenen geht und wie strategisch Täter und Täterin vorgehen.
Und das passiert aus Ihrer Sicht noch nicht genügend?
Das passiert quasi überhaupt nicht, denn Richter und Richterinnen sind nicht mehr verpflichtet, irgendeine Fortbildung wahrzunehmen, wenn sie einmal in den Richterstand erhoben wurden. Und da gibt es wirklich noch ganz viel Unwissen. Natürlich gibt es tolle Richterinnen und Richter, aber es gibt viel zu viele, die dieses Phänomen überhaupt noch nicht umrissen haben und die nicht wissen, wie schwer es für betroffene Kinder ist, zum Beispiel auch in einem Familiengerichtsverfahren auszusagen. Und dann kommt es eben auch zu so Fehleinschätzungen wie in Münster oder gar in Staufen.
Sie sagen, es geht darum, auch die Dynamiken zu verstehen. Was meinen Sie für Dynamiken?
Naja, sexueller Missbrauch findet ja in aller Regel im sozialen Nahfeld statt. Das heißt, es sind Menschen, entweder Familienmitglieder oder Menschen, die dem Kind nahestehen, die das Kind mag, die das Kind auch beschützen will. Das Kind will alle anderen auch beschützen. Es will ihnen den Schmerz nicht zumuten, den es bedeutet, dieser Wahrheit ins Gesicht zu blicken. Kinder machen ja in aller Regel auch die Erfahrung, dass das immer keiner glauben will. Und Täter und Täterinnen gehen einfach wahnsinnig strategisch vor. Das bedeutet im Übrigen auch, wenn man sie erwischt, geben geben sie immer nur so viel zu, wie sie ganz dringend zugeben müssen. Sie bagatellisieren, sie verleugnen, sie übernehmen nicht die Verantwortung für ihr Geschehen und sie sagen dann auch so Sachen wie, ich bereue. Meistens, glaube ich, bereuen sie, dass sie erwischt wurden, nicht so sehr unbedingt die Tat, und ich will mich läutern. Ja. Und das reicht vielen Gerichten dann aus zu sagen, ach, da wird schon wahrscheinlich alles wieder gut werden. Das stimmt aber leider nicht.
Also ist dann jetzt quasi dieser Fall in Münster, wo ja der 27-jährige Tatverdächtige einen sehr hohen Aufwand auch betrieben hat, um seine Taten zu verschleiern, der auch tatsächlich zweifach schon bestraft war, mhm, wegen der Verbreitung von sogenanntem kinderpornografischem Material. Das ist dann tatsächlich wirklich so ein absoluter typischer Fall aus Ihrer Sicht?
Absolut. Täter und Täterinnen gehen immer strategisch vor. Missbrauch passiert nicht einfach irgendwie, sondern ich muss das vorbereiten, ich muss das durchführen, ich muss mich dazu entscheiden, ich muss dafür sorgen, dass mein Umfeld nichts davon mitbekommt. Es ist immer eine strategische Tat. Täter und Täterin verschleiern immer ihre wahre Absicht, und wir müssen in zweierlei Hinsicht umdenken. Wir müssen zum einen endlich begreifen, dass wir bei jedem Fall von sexuellem Missbrauch die Möglichkeit von der Produktion von Missbrauchsdarstellungen und deren Verbreitung in Betracht ziehen. Das bedeutet im Übrigen eigentlich, dass bei jeder dieser Fälle, der angezeigt wird, eine Hausdurchsuchung stattfinden müsste. Das schafft die Polizei schon gar nicht personell. Und zum Zweiten müssen wir doch wirklich begreifen, dass Menschen, die sich Missbrauchsdarstellungen anschauen, um sich daran sexuell zu erregen, ein potenziell hohes Risiko für die Kinder in ihrer Umgebung darstellen.
Das heißt, hier muss einfach auch genauer hingeguckt werden, mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit geschaffen werden.
Wir müssen genauer hinsehen, und wir müssen vor allen Dingen die Kinder- und Jugendhilfe besser aufstellen. Wo fallen diese Kinder auf? Im Kindergarten, in der Schule, im Sportverein, vielleicht auch auf irgendwelchen Familienfesten. Wenn ich mir Sorgen mache um ein Kind, dann muss ich wissen, wo finde ich Hilfe. Ich finde das Hilfetelefon Missbrauch, da kann ich anrufen, da kann ich mich klären. Und dann geht es aber weiter. Und dann brauche ich doch an den relevanten Stellen, in den Jugendämtern, in den Beratungsstellen, in der Familienhilfe und so weiter, brauche ich genügend und vor allen Dingen gut ausgebildetes Personal, das dann einer solchen Vermutung nachgeht und nicht 7 Monate braucht oder gefühlt 3,5 Jahre, weil sie zu viele Fälle auf ihrem Schreibtisch haben und die überhaupt nicht bewältigen können.
Aus Ihrer Erfahrung heraus, woran scheitert es eher? Am mangelnden Wissen in den Behörden oder tatsächlich an der personellen Ausstattung?
Ich fürchte, das ist so eine ganz ungute Mischlage. Sie sind häufig nicht gut genug ausgebildet. Sie haben nicht genügend Zeit, sich mit den Fällen zu beschäftigen. Und dann muss man sich auch nochmal überlegen, wenn wir in die Kommune geht, Kinder- und Jugendhilfe ist ja Aufgabe der Kommune, dann haben wir es natürlich auch mit Familien zu tun, die wir vielleicht schon eine ganze Weile kennen. Oder aber, wenn eine atypische Familie uns gemeldet wird, also eine gut bürgerliche Familie oder gar irgendwie wohlhabende Familie, dann fangen wir an zu sagen, na, kann das auch wirklich sein? Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. So jemand, der in so einer Kleingartenanlage und so ein IT-Techniker. Und das bedeutet, da brauchen wir bessere Leute, da muss man besser hinschauen. Und ich bin mir ganz sicher im Übrigen, dass wenn im Fall Münster nicht das harte Material gefunden worden wäre, dass die Ermittler an den Rand ihrer psychischen Belastung gebracht hat, man den Jungs, wenn sie das schlicht nur erzählt hätten, es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in dieser Dimension abgenommen hätte, weil man gesagt hätte, das kann ich mir nicht vorstellen. Und unsere Aufgabe ist es, uns das vorstellen zu können, weil es ist längst da, es ist Realität für Millionen von Kindern in Deutschland. Und nur weil wir es uns nicht vorstellen können, macht es das leider nicht weniger wahr.
Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul, der auch für härtere Strafen plädiert, der hat gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, für mich ist sexueller Missbrauch wie Mord. Damit wird das Leben von Kindern beendet, nicht physisch, aber psychisch. Kann man das so drastisch ausdrücken?
Ja und nein. Ich finde es ehrlicherweise richtig zu sagen, es ist eine wirklich schlimme Verletzung des Kindes. Es ist keine Bagatelle. Das verändert das Leben des Kindes unwiederbringlich. Ich finde es aber zugleich fatal, ehrlicherweise, wenn wir die betroffenen Kinder jetzt als Gesellschaft nur noch auf diese Tat reduzieren und sie nur noch durch diese Brille sehen. Was brauchen diese Kinder? Sie brauchen Menschen, die ihnen Raum geben, die an ihrer Seite bleiben. Sie brauchen Menschen, die anerkennen, was gewesen ist. Aber sie brauchen bitte auch Menschen, die anerkennen, dass sie mehr sind als nur das Opfer dieser Tat, dass sie Kinder sein dürfen, dass sie selbstverständlich Heilung erfahren können, dass sie selbstverständlich ein gutes, zufriedenes und glückliches Leben werden führen können. Das können sie aber nur dann, wenn wir wirklich gut mit mit ihnen aufarbeiten, wenn wir der Verletzung Raum geben, wenn wir die Verletzung gut behandeln. Und das braucht eben nicht nur ein halbes Jahr und nicht nur 2 Jahre, sondern es braucht immer wieder die Möglichkeit, dem Raum zu geben im Verlauf eines Lebens und sich immer mal wieder an Hilfsorganisationen oder Therapeuten wenden zu können, wenn ich es brauche. Und das wiederum bedeutet, die muss es auch geben.
Frau von Weiler, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Julia von Weiler war das, Geschäftsführerin von Innocence in Danger, heute Morgen hier im Deutschlandfunk.